Deutschlandfunk. Information und Musik.
Zu viel essen, ein wenig streiten und lange rumfahren, um Freunde oder Familie zu besuchen. Kurzum, einigermaßen normale Weihnachten sind in diesem Jahr wieder möglich. Auch weil die Corona-Pandemie nicht mehr so im Fokus steht. Lange waren ja grundlegende Freiheiten eingeschränkt, um die Gesundheit aller zu schützen. Wann aber sprechen wir darüber, wie sich unser Alltag konkret verändert hat durch diese Freiheitseinschränkung, auch langfristig, zum Beispiel an Universitäten? Das fragt sich Jürgen Overhoff. Er ist Professor für historische Bildungsforschung an der Universität Münster. Während der Pandemie hat er ein Manifest für die offene Gesellschaft mit initiiert, in dem mehr Freiheit im Diskurs über die Corona-Politik der Bundesregierung gefordert wurde. In diesem Wintersemester hat er an der Uni Münster in seiner Ringvorlesung sich mit dem Thema beschäftigt: Live Free or Die, Tod oder Freiheit, über freiheitliche Bildungstraditionen der Aufklärung und ihre Bedeutung für die universitäre Lehre. Aus diesem Anlass haben wir darüber gesprochen, wie sich der Alltag langfristig verändert durch die Freiheitseinschränkung und warum man sich Ideen aus dem 18. Jahrhundert über die Freiheit wieder ins Gedächtnis rufen sollte. Und zu Beginn habe ich ihn gefragt: Gemeinhin haben ja viele das Gefühl, dass man Corona endlich hinter sich lassen kann. Warum sagen Sie nein? Gerade jetzt müssen wir darüber diskutieren, was die Pandemie mit dem Freiheitsverständnis gemacht hat.
Ja, wir müssen das tun, an der Universität vor allen Dingen. Dafür fühle ich mich jetzt ja zuständig und dafür bin ich verantwortlich als Professor an meiner Universität Münster, weil das Freiheitsverständnis für Wissenschaft, Forschung, Lehre natürlich elementar bedeutsam ist. Also wir reden von der akademischen Freiheit, von der Wissenschaftsfreiheit. Und die Frage, die mich und meine Mitstreiter beschäftigt, die wir jetzt im Wintersemester an der Universität diese Ringvorlesung Bildung zur Freiheit organisiert haben, ist die, ob die akademische Freiheit, die Wissenschaftsfreiheit Schaden genommen hat in der Zeit der Pandemie, in der Hochzeit der Pandemie, und ob das, was wir verändern mussten, zum Beispiel Einführung digitale Lehre, Online-Seminare und so weiter, unser Verständnis von dem, was wir da treiben, verändert hat. Und insofern, das beschäftigt uns sehr und nachhaltig.
Und was ist jetzt Ihre Zwischenbilanz? Also sowas wie digitale Lehre, hat das überhaupt was mit Freiheit zu tun? Man kann ja genauso frei sprechen, man kann sich genauso frei in einem Raum artikulieren, der digital ist, oder?
Nein, kann man nicht. Das ist unsere Zwischenbilanz. Also wir haben natürlich versucht, schon unterschiedliche Stimmen in diese Ringvorlesung hineinzuholen. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, in gewisser Weise, manchmal bei Seminaren gibt es schon Dialoge, Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen, wo ein Maß an Freiheit herrscht. Aber die persönliche Begegnung im Hörsaal, im Seminarraum, der Austausch, ja, der lebendige Austausch, den können wir nicht ersetzen. Also die Frage nach der Bilanz, nach der Zwischenbilanz, und das haben wir herausgefunden, miteinander entwickelt, Woche für Woche, jetzt in diesem noch andauernden Wintersemester. Und darum wäre das jetzt meine klare Antwort. Wir sind da nicht so frei.
Erklären Sie mir das nochmal genauer, das würde ich gerne besser verstehen. Dieser lebendige Austausch, was hat der wirklich zu tun mit einem Freiheitsverständnis, auch auf philosophischer Art?
Ja, also wir haben im Hörsaal, wenn wir über eine Vorlesung zum Beispiel sprechen, Menschen zusammen im Raum, wo wir miteinander nachdenken. Das ist übrigens ja auch ein geschützter Raum, möchte ich nochmal sagen. Also das, was wir da äußern, dass wir miteinander diskutieren, noch halbfertiges, unfertiges, provokatives, was zum Widerspruch reizt, ist geeignet dafür, sofort in die Welt gestreamt zu werden.
Nö, aber ja, es gibt ja auch Zoom-Calls, also das sind ja auch geschützte Räume.
Ja, ich weiß, kleinere Seminare, da sind da Leute drin, die zugelassen wurden vorher, wo man eine gewisse Verbindlichkeit hat, dass das in dem Raum bleibt. Aber ganz grundsätzlich die Vorstellung, zum Beispiel auch Aufzeichnungen, etwas zu konservieren, bereitzustellen, zu einem späteren Zeitpunkt abzurufen, das sind schon Dinge, die sich sehr unterscheiden von dem, was üblicherweise Woche für Woche eben in einem solchen Raum sich tut. Und die Freiheit, einen unfertigen Gedanken auszuspinnen, miteinander mal zuzuhören, aufeinander zu hören, Nachfragen sofort reagierend beantworten zu können, das hat schon sehr, sehr viel auch mit der von Ihnen angesprochenen philosophischen Freiheit zu tun, des gemeinsamen Nachdenkens über Wissen, das wir gemeinsam erzeugen. Und das glauben wir mittlerweile sagen zu können, lässt sich nicht so ohne weiteres in den digitalen Raum verlegen.
Und warum beziehen Sie sich dabei auf das Zeitalter der Aufklärung? Sagen, das ist unverzichtbar, wenn wir uns Gedanken machen wollen über die Art und Weise, wie wir Freiheit und aber auch Gesundheit heute denken. Sie beziehen sich da ja unter anderem auch auf Friedrich Schiller. Und das ist mir noch nicht so ganz klar, warum.
Also unser Freiheitsbegriff, der moderne Freiheitsbegriff, was bürgerliche Freiheiten angeht, den Schutz von individuellen Freiheiten vor staatlichem Zugriff, dieses alles ist im 18. Jahrhundert entstanden und definiert worden. Also die verfassungsrechtlichen Grundlagen finden wir im Zeitalter der Aufklärung. Und deswegen ist es interessant, danach zu fragen, was dort an Freiheitsbegriff vorhanden war, der uns auch immer noch prägt. Mein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist, dass die amerikanische Verfassung 1787 entstanden wurde, 1788 ratifiziert wurde und die steht bis heute in Geltung. Und sie ist vorbildlich geworden für andere freiheitliche Verfassungen. Das heißt, diese Rahmung des Zusammenlebens stammt aus dem 18. Jahrhundert. Friedrich Schiller ist ein großer Freiheitssänger dieser Zeit gewesen. Für mich ist auch Wilhelm von Humboldt bedeutsam, der sich sehr intensiv Gedanken gemacht hat zum Verhältnis von Freiheit, staatlicher gewährter Sicherheit, individuellen Bildungsstreben. Und diese Stimmen brauchen wir einfach, um heute Orientierung zu finden.
Sie sagen dann aber auch, Sie benutzen diese Formel Freiheit oder Tod. Und das ist ja letztlich auch eine Formel, die von Rechtsextremen benutzt wird. Warum beziehen Sie sich trotzdem darauf? Was ist daran gewinnbringend?
Ja, also Rechtsextreme können schon alles Mögliche mal leider missbrauchen und für ihre Zwecke einsetzen. Das muss mich jetzt nicht in erster Linie interessieren, solange ich weiß, was ich oder was wir als freiheitlich-demokratische Gesellschaft mit solchen Wahlsprüchen, Losungen, was wir darunter verstehen. Freiheit oder Tod, das ist das Staatsmotto der griechischen Republik heute. Das ist im Pantheon in Paris, im Nationaldenkmal der Französischen Republik in Stein gemeißelt. Das finden Sie auf der Flagge von Uruguay. Also wer immer sich auf Freiheitsrechte und Freiheitstraditionen bezieht, bezieht sich auf diesen Spruch. Es gibt ein neues Buch, was der Frankfurter Jurist Uwe Volkmann herausgegeben hat, jüngst bei Suhrkamp erschienen, Freiheit oder Leben? Fragezeichen, das Abwägungsproblem der Zukunft. Also wir haben einfach damit zu tun, wenn wir in einer freiheitlich verfassten Gesellschaft leben, uns immer wieder diese Frage vor Augen zu führen, wie viele Risiken sind wir bereit zu gehen für die Freiheit und wo kann man und muss man dann vielleicht Freiheiten persönlich auch einschränken, um zum Beispiel Gesundheit zu ermöglichen.
Genau, und dann macht diese Losung entweder oder, also entweder Freiheit oder Tod, gar nicht mehr so viel Sinn, weil wir ja auch in der Pandemie sehr genau gelernt haben, dass so Begriffe wie Freiheit auf der einen Seite oder Sicherheit auf der anderen Seite ineinander verschränkt funktionieren. Also, dass es keine Freiheit ohne Sicherheit gibt und keine Sicherheit ohne Freiheit. Das heißt, die bedingen sich auch ein bisschen gegenseitig, während das, was Sie dann postulieren, ist ja ein Entweder-Oder.
Also ich postuliere das nicht, sondern ich schaue mir an, wie dieses Postulat, das aus dem 18. Jahrhundert stammt und dort gefüllt wurde mit Sinn und Gehalt.
Genau, aber die Frage wäre, ist das nicht überholt? Also ist das nicht undialektisches, einseitiges Verständnis der Freiheit?
Es ist natürlich eine Zuspitzung, aber diese Zuspitzung will uns doch darauf aufmerksam machen, dass wir im Krisenfall möglicherweise einen Akzent hier oder dort legen. Also darum geht es. Es ist eine pointierte Frage, mehr oder weniger hiervon oder davon. Und das fordert uns natürlich sehr stark heraus. Es ist eine Zuspitzung. Aber ich will nochmal sagen, das sind Losungen, die modernen, freiheitlich verfassten Staaten sehr vielfach in erstaunlich verbreiteter Weise sich auf ihre Flaggen schreiben, das ist unsere Tradition und irgendwie müssen wir uns dazu verhalten lernen.
Wobei das ja, muss man sagen, es gibt verschiedene Freiheitsverständnisse auch in der Geschichte. Das ist ja ein sehr liberal bis libertäres Verständnis jetzt auch, was Sie da skizziert haben.
Ja.
Aber wenn wir das jetzt nochmal zurückbringen auf das, was Sie vorher gesagt haben, was bedeutet das denn konkret für den Universitätsalltag, wenn man dann mit diesem Verständnis, was Sie jetzt gerade skizziert haben, von Freiheit aus dem 18. Jahrhundert über die heutige Wissenschaftsfreiheit und das Zusammensein an Unis nachdenkt. Wie kann man das fruchtbar machen?
Ja, also ich mache es als Bildungshistoriker fruchtbar, indem ich zum Beispiel sehr gerne Texte von Wilhelm von Humboldt lese, wo er diese Frage sich vornimmt, vorlegt, ausbuchstabiert und versuche dann mit meinen Studentinnen und Studenten darüber ins Gespräch zu kommen, was das für uns heute heißen kann. Er gibt natürlich keine Patentrezepte, aber es sind Perspektiven, die aufgemacht werden. Und wir müssen uns in dieser Perspektive unsere Position erarbeiten. Und so gibt es andere. Schiller wäre ein Beispiel. Auch zu ihm habe ich Seminare gemacht, allerdings schon vor der Corona-Zeit. Wir haben ein unglaubliches Reservoir an Stimmen und Gedanken aus diesem Aufklärungszeitalter, was uns zum Nachdenken zwingt, eigentlich über ganz wesentliche Fragen unseres Zusammenlebens.
Das war der Bildungshistoriker Jürgen Overhoff über die Frage, warum man sich das Freiheitsverständnis der Aufklärung wieder mehr ins Gedächtnis rufen sollte.